deswegen bin ich da ein bisschen eingeigelt, nehme das, was ich wahrnehme, manchmal etwas als, ja, festgefahren teilweise fest war.
In welcher Hinsicht?
Schon in der Programmauswahl ist es doch oft dann vieles, also was ich mitkriege bei uns so, sehr ähnlich. Dann kommt immer der Komponist, dann ist ein Konzertstück dabei und dann ist eine Ouvertüre dabei, ein Solostück und dann kommen hier noch irgendwie 3 Swing-Nummern und 2 Filmmusiken und ein Musical-Medley und dann ist der Abend irgendwie rund. Und das habe ich, so den Eindruck, hat sich in den letzten Jahren nicht so wirklich weiterentwickelt, diese Programmkonzeption. Die ja per se nicht schlecht ist, aber man könnte ja auch mal was anderes probieren.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer, bevor es zu meinem heutigen Gast geht, der Supporter. Und das ist, wie immer, ihr wisst das wahrscheinlich schon, Buffet Grandport. Buffet Grandport ist Europas größter Hersteller und eine Marke von Buffet ist B&S. Die haben vor kurzer Zeit eine neue Trompetenserie rausgebracht, die Personality. Und die heißt Personality, weil da 3 Persönlichkeiten der Trompeterwelt zugange waren, nämlich Benny Brown, Martin Hutter und Thomas Indercker. Alle 3 haben sich zusammen mit dem Team von B&S ihre Trompete auf ihre Bedürfnisse zuschneidern lassen und rausgekommen ist eine Trompete, beziehungsweise sind 3 Trompeten, die unterschiedlicher nicht sein können, aber jedem Spielertyp entgegenkommt. Ich durfte im Rahmen des Trompeten-Total-Festivals alle 3 Trompeten ausgiebig testen und muss sagen, mir taugt die Benny Brown am besten, denn diese Trompete ist für meine Bedürfnisse total perfekt. Ich kann einerseits in einem klassischen Orchester oder sinfonischen Blasorchester relativ weich spielen und voll, habe aber auch die Möglichkeit in einer Big Band oder Band ganz schön drauf zu drücken und einen sehr schneidigen Sound hervorzurufen. Welcher Spielertyp ihr jetzt seid und welche Trompete euch am besten liegt, dazu müsstet ihr einfach zu eurem Instrumentenhändler des Vertrauens gehen und alle 3 Trompeten von Benny Brown, Martin Hutter und Thomas Indercker ausprobieren. Vom 24. bis zum 26. November trifft sich die ganze Vielfalt der Blasmusik auf der Messe Stuttgart. Die Blasorchestermesse Bravo bietet euch mit einem Dreiklang aus Ausstellungen, Workshops und Konzerte zahlreiche Möglichkeiten, eure Leidenschaft zur Blasmusik auszuleben. Ich werde auch vor Ort sein und werde ein Live-Podcast machen und würde mich sehr freuen, einige von euch zu sehen. Deshalb jetzt Tickets sichern unter www.messe-stuttgart.de/bravo. Mein heutiger Gast ist Yannick Helm. Yannick Helm kenne ich noch aus dem Studium und gehört zu der Riege junger Komponisten. Yannick ist ein Tausendsasser. Er komponiert nicht nur traditionelle Musik, sondern auch symphonische Blasmusik, komponiert aber auch für das Staatstheater in Würzburg und für die verschiedensten Ensembles. Das Herrliche an Yannick ist, dass er bodenständig geblieben ist, dieses dörfliche Denken noch beibehalten hat und einen sehr ehrlichen Blick auf das Ganze wirft. Wir unterhalten uns unter anderem, warum die Blasmusikszene manchmal Stücke bedeutungsvoller verkauft, als es vielleicht sein müsste. Ich möchte wissen, wie er die Blasmusik wahrnimmt von seinem Standpunkt aus. Und natürlich haben wir uns noch über sein Kompositions- und Lehramtsstudium unterhalten. Viel Spaß! Mein heutiger Gast hat nicht nur Schulmusik mit Hauptfach Klarinette, sondern auch Komposition mit Hauptfach Klavier an der Hochschule für Musik in Würzburg studiert. Der junge Röhner ist ein Tausendsasser, so spielt er nicht nur Klarinette und Klavier, sondern auch Orgel und leitet Blasorchester, Chöre und die verschiedensten Ensembles. 2016 war er Composer in Residence der traditionellen GEMA-Stiftung und des BDMV. Seit 2018 ist er Stadtkapellmeister in Gersfeld.
Er schreibt die unterschiedlichsten Stücke für die unterschiedlichsten Besetzungen, unter anderem auch regelmäßig für das Mainfrankentheater in Würzburg. Seine Werke werden mittlerweile international aufgeführt und ich freue mich sehr, den jungen Nachwuchskomponist hier zu haben. Herzlich willkommen, Jannik Helm.
Wunderschönen guten Tag.
War alles richtig?
War alles richtig, ja.
Sehr schön. Jannik, du hast vorhin mir schon ein bisschen erzählt, dass du einige Folgen schon gehört hast, dann weißt du, welche Frage als erstes kommt, nämlich welches Stück hast du als letztes gehört? Und ich entnehme deinem Lächeln, dass du dich drauf vorbereitet hast.
Ganz genau. Ich habe tatsächlich heute noch überlegt, was es eigentlich war, weil ich bei der Autofahrt ja nicht so viel gehört habe, wegen viel Verkehr habe ich das Radio aus. Und tatsächlich das letzte Stück, was ich selber gehört habe, ganz bewusst, war eine Suite aus Our Town von Aaron Copland. Ist nicht weiter bekannt, ist eine Filmmusik.
Mhm. Warum das? Einfach so oder hat das einen Grund?
Das hat einen Grund und zwar habe ich gesehen, dass bei Herr Leonard auf der Seite ein Arrangement rauskam und wollte mal das Original hören und habe deshalb mir die Partitur besorgt, die kann man online einsehen und habe mal das Original gehört. Einfach 11 Minuten dauert die, irgendwie 12 Minuten. Ganz schönes Stückchen eigentlich.
Okay. Ich habe ja gesagt, du hast Schulmusik studiert, du leitest viel, du schreibst, also komponierst, arrangiert. Wenn ich dich jetzt heute Abend kennenlernen würde, wir werden jetzt irgendwo ein Bierchen trinken und so und frag, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du sagen?
Ich glaube, das würde ich zwei Antworten geben können. Die kurze Antwort wäre Komponist, also würde ich mich als erstes selber sehen. Mhm. Und die lange Antwort wäre sozusagen, die jetzt Erklärung bedarf, wäre Dorfmusiker. Und zwar in diesem alten Sinne, der eben den Chor leitet, der die Schüler unterrichtet, der die Orgel spielt und der halt noch zwischendurch Stücke schreibt. So würde ich das eigentlich definieren vielleicht.
Okay, ich finde spannend, dass du dich in erster Linie als Komponist siehst.
Ja.
Und gar nicht als Lehrer.
Ja.
Und ich finde diese romantische Vorstellung des Dorfmusikers eigentlich ganz schön. Ist dir Dorfleben wichtig?
Ja. Also ich bin ja nie groß weggekommen aus meinem Dorf. Selbst als ich in Würzburg studiert habe, habe ich in einer WG gewohnt mit meiner Schwester zusammen.
Ach so, und wir sind, wusste ich gar nicht.
Doch, ja. Wir sind jedes Wochenende auch heimgefahren. Also Donnerstag war meistens Schluss.
Mhm.
Und dann sind wir jedes Wochenende sind wir wieder heim auf unser Dorf in die Rhön.
Das ist natürlich sehr vorteilhaft, mit der eigenen Schwester zumindest eine WG aufzumachen. Weil ich weiß, dass ich damals echte Probleme hatte, eine WG zu finden, indem ich dann gesagt habe, ja, aber am Wochenende bin ich nicht da, weil ja oft welche gesucht werden, wo man dann am Wochenende was machen kann. Ja, ja. Und dann war das immer so ein Ausschlusskriterium. Dann ist es natürlich gut, wenn die Schwester dabei ist und dann einfach mitfährt.
Ja, man kann sich auch viele Diskussionen sparen, weil man doch mit der Schwester, also wir hatten wenig Streit, muss ich sagen, aber man kann sich Diskussionen, die sich anhäufen, und das kennt man ja aus dem WG-Leben, da häuft sich dann was an und dann hat man doch irgendwie einen riesen Beef in der WG, kann man sich dann eigentlich schenken, weil man Sachen doch eher direkter anspricht, einfach gleich.
Was gibt dir Dorfleben, was jetzt vielleicht Stadt nicht kann?
Ja, ich schätze schon sehr die festen Strukturen im Dorf. Ich weiß, es wird auch immer als Negativpunkt angesehen.
Betrachtungssache,
ja. Ich finde es eher als angenehm, dass ich die Leute rings um mich herum kenne und dann auch meine Ruhe habe und meinen Sachen nachgehen kann, ohne dass immer gleich so ein Wusel um mich rum ist.
Mhm. Okay, finde ich spannend. Wie kamst du generell zur Musik?
Das ging stark über die Volksmusik vom Heimischen Musikverein aus. Und habe da immer gern zugehört als Kind schon, wenn die im Bierzelt aufgespielt haben, an den Kirmessen, an den örtlichen Kirmessen und so. Und habe dann traditionellerweise dann mit Blockflöte angefangen im Kindergarten. Habe dann später auf Trompete gewechselt, habe es dann nicht so in die höchste Klasse geschafft und habe mich dann eigentlich verschlechtert und bin auf Klarinette umgestiegen.
Verschlechtert. Du bist schon der zweite Komponist, der Klarinette spielt, vorher Trompete oder zumindest gerne Trompete gespielt hätte und das als Verschlechterung ansieht. Weißt du, wer der zweite war?
Ja, wahrscheinlich der Guido Rennert.
Richtig, ja. Der im Herzen immer noch Trompeter ist, hat er mir gesagt, und aber eigentlich Klarinette spielt.
Ja.
Vorhin hatten wir so ein bisschen, hast du mir das erstmal erzählt, dass du Trompete gespielt hast. 6 Jahre hast du gesagt. Dass
6 oder 7 Jahre, ja, irgendwie so.
Was hat dich dann veranlasst, Klarinette zu machen?
Ich hatte dann Ansatzprobleme, ganz viele, und mich sollte eigentlich den Ansatz umstellen, und wie das dann halt mit 12, 13 ist. Naja, man hat sich dann irgendwie so dran gewöhnt und ist dann so festgefahren, und dann lief das, sag mal, sehr problematisch mit dem Ansatz, mit der Ansatzumstellung, und dann hat sich da wirklich nicht mehr viel getan, und dann habe ich auf einem Schülervorspiel, kann mich noch an die zwei Damen erinnern, weil die kommen aus meinem Nachbardorf, die haben da ein Duett gespielt auf der Klarinette, und da habe ich gesagt, das ist genau mein Instrument, das will ich lernen, das sieht toll aus und das klingt auch irgendwie schön. Die beiden Damen spielen übrigens keine Klarinette mehr heute, und wollte dann unbedingt Klarinette lernen bei dem Bruder von meinem Trompetenlehrer, und die haben mir das erstmal verboten, ich soll doch erst nochmal Trompete lernen und soll das erst nochmal noch mal ein bisschen verbessern, und habe dann ein Jahr aber die so lange genervt, bis ich dann durfte. Und dann habe ich natürlich auch den Ehrgeiz gehabt, so jetzt muss ich aber gleich auch gut werden und habe dann richtig viel Klarinette geübt in der Zeit, einfach um schnell gut zu werden, um zu zeigen, dass ich das kann.
Spannend, also dass das so spät angefangen und dann doch so gut zu werden, das dann auch zu studieren.
Ja, hat dann irgendwie hat das gepasst. Irgendwie hat es dann gepasst.
Irgendwie. Wie kam dann die Orgel da überhaupt dazu?
Also ich habe ja dann irgendwann Klavier angefangen mit 15 und die Orgel eigentlich erst mit 17 oder 16, sehr spät erst. Und es war der einfache Grund, dass bei uns im Dorf der Orgelspieler gestorben ist, der Organist ist gestorben. Und dann hat man einen gesucht und dann kam man irgendwie drauf, der spielt doch auch irgendwie ein bisschen Klavier. Und dann bin ich an die Orgel gesetzt worden sozusagen. Mhm. Und lief so ganz natürlich, also wie die Jungfrau zum Kind sozusagen gekommen ist.
Okay. Aber das ist ja dann mit 17 oder so dann für viele Jugendliche auch nicht das coolste Instrument, die dann sagen, oh, Kirche, Verpflichtung, sonntags irgendwie. Was hat dich dann trotzdem dazu veranlasst zu sagen, oh, mach ich.
Ja, das stimmt. Also sonntags 8:30. Also morgens 8:30, ja, 8:30, nicht 10 Uhr, diese Luxusvarianten, 8:30. Hauptsächlich deshalb, dass es gefehlt hat einfach im Dorf und dass ich es dann auch gerne spielen wollte. Es hat mich interessiert als Instrument an sich und natürlich auch einfach, dass man ein bisschen was als Jugendlicher ein bisschen Geld dazu verdienen konnte. Ganz klar, spielt auch eine Rolle.
Spielt deine Familie irgendwie Musik?
Nein, also meine Schwester hat jetzt Gitarre angefangen, die ist Grundschullehrerin und hat jetzt nach dem Studium auch in Würzburg hat sie jetzt Gitarre angefangen. Und ja, dass sie halt die Grundschüler so ein bisschen begleiten kann. Und sonst, meine Mutter hat früher auch Gitarre gespielt und Blockflöte, aber jetzt keiner sonst großartig. Mein Opa singt im Männerchor.
Und wie muss ich mir den jungen Yannick vorstellen in der Familie, der dann sagt, okay, ich Trompete, nee, ich mache jetzt Klarinette und dann wird viel geübt und dann kommt noch Klavier und dann auch noch die Orgel. Wie fanden das deine Eltern?
Die fanden es, glaube ich, grundsätzlich gut und die haben es auch immer unterstützt. Mhm. Also ich musste ja auch immer zu den Proben gefahren werden, die waren immer im Nachbardorf vom Musikverein und so. Und im Endeffekt, ja, waren die sehr zufrieden damit, dass ich das gemacht habe. Es gab allerdings Übezeiten, also ich durfte nie am Wochenende vor 9 Uhr üben, weil man wollte ja auch mal schlafen. Und dann musste ich wirklich mal bis 9 warten und zack, war die Uhr auf 9, habe ich geübt.
Warst du so diszipliniert?
Ja, ich habe 6 Stunden geübt, 7 Stunden am Tag teilweise. Ich habe richtig viel Klarinette und so geübt. Das hat mich fasziniert damals.
Hast du auch so viel Trompete vorher geübt oder kam das dann tatsächlich mit der Klarinette?
Erst mit der Klarinette. Also Trompete war ich, glaube ich, kein sehr guter Schüler und, glaube ich, auch nie sehr angenehm, weil es kam dann erst mit Fleiß. Also ich hatte auch wenig, war auch nie sonderlich gut und begabt in Musik, habe mich immer für andere Sachen interessiert, viel für Biologie damals, also Insekten und so war da mein Spezialgebiet. Das kam dann eigentlich erst mit der Klarinette auf, also mit 13, 12, 13 so darum, dass ich mich dann verstärkt auch für Musik interessiert habe und ja, auch da meinen Ehrgeiz gepackt hatte.
Aber weißt du, was da viel, also gab es da so ein prägendes Ereignis oder kam das einfach dadurch, dass du das Instrument gewechselt hast und dann irgendwie festgestellt hast, das ist so deins?
Ja, ich glaube dadurch. Also es ist mir einfach leichter gefallen. Von sich heraus das Instrument zu spielen, ist mir leichter gefallen als Trompete. Ich musste nicht so sehr kämpfen für Fortschritte. Und das war eigentlich die Initialzündung. Ich habe gemerkt, dass ich da schnell gut drin werde und auch schnelle Erfolgserlebnisse damit hatte. Also ich bin dann schnell, ich glaube, ich habe ein Jahr Klarinettenunterricht gehabt, bin dann in den Musikverein gewechselt und nach 2 Jahren habe ich die erste Klarinette gespielt bei unserem Musikverein, nach 2 Jahren Unterricht.
Okay, krass.
Das ist dann schon schnell.
Das stimmt. Wann kam dann der Aspekt der Komposition dazu?
Das kam, glaube ich, ziemlich parallel mit dem Klarinettespielen eigentlich so dazu. Das ging so Hand in Hand, wenn ich das mich noch recht entsinne.
Mhm. Weil dir das nicht gelangt hat selber, also das zu spielen, was da war? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, eigentlich kam das aus dem Arrangieren heraus. Und zwar habe ich auch im Schulorchester mitgespielt bei uns. Und da habe ich dann angefangen, so Arrangements, also bestehende Arrangements einfach abzuschreiben und zu verändern und so anzupassen an unsere Besetzung sozusagen und habe das dann immer weiterentwickelt. Ich habe damals, also eigentlich ging das davon aus, dass ich mein erstes Notationsprogramm gekauft habe für 100 €, glaube ich, damals noch. Das Finale und zwar nicht die Vollversion, sondern gibt es so eine kleine Version, ja. So eine Junior-Version. Und da weiß ich noch, dass ich es bezahlen konnte. Da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Da war ein Sommer, der war immer schlechtes Wetter, nur eine Woche war heiß. Und in der Woche musste ich bei meinem Onkel, der ist Getränkehändler, musste ich Getränkekisten durch die Gegend schleifen und habe mir von dem Geld, was ich da verdient habe in der Woche, das waren 100 €, habe ich mir damals dann dieses Programm gekauft. nichts Mindestlohn. Also das war da alles noch weit entfernt von.
Also okay, arrangieren ist ja das eine, aber wann hast du für dich festgestellt, okay, ich will jetzt mal Musik aus mir heraus schaffen?
Das kam dann ziemlich schnell auch danach, dass mich das auch interessiert hat. Ich hatte ja dann das Programm und konnte da Sachen eintippen und konnte mit rumspielen und konnte probieren und machen. Und das Programm hat mir das ja freundlicherweise vorgespielt. Und dann habe ich angefangen, so eigentlich intuitiv irgendwelche Melodien zu erfinden, so kleine Versatzstückchen sozusagen zu schreiben. Und habe die dann meinem Trompetenlehrer, ich hatte dann noch parallel Trompetenunterricht, und das war, dieser Trompetenlehrer ist auch studierter Komponist und Musiktheoretiker, den kennt man aber nicht groß, der ist hauptsächlich als Lehrer bei uns im Raum unterwegs und sehr erfolgreich. Und habe dann auch dort schnell Kompositionsunterricht sozusagen oder Musiktheorieunterricht erstmal auch bekommen und dann so einen Zugang dazu gekriegt.
Okay. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen zu studieren?
Das war im Studium, also ich habe ja mit Schulmusik angefangen.
Aber wie kommst du dazu, überhaupt Schulmusik zu studieren?
Ich wollte Musiker werden. Eigentlich wollte ich ja ganz ursprünglich Klarinettist werden.
Okay.
Und das habe ich dann aber schon im Studium gemerkt, dass das eigentlich, also schon ziemlich zum Anfang vom Studium gemerkt, dass eigentlich so diese musiktheoretische Sache so eher meins ist. Dann habe ich überlegt, was mit Dirigieren zu machen und so. Und bin dann eigentlich beim Komponieren hängen geblieben, weil sich das eigentlich am organischsten sozusagen entwickelt hat. Also haben die gefragt und die gefragt. Ich habe da mal was gemacht und da mal was geschrieben. Das war eigentlich so dem Zufall geschuldet. Und Schulmusik, wie gesagt, ich wollte Musiker werden und mein Klavier, mein Orgellehrer, hat damals gesagt, wer Schulmusik studiert, wer Musik studieren will, der muss erstmal Schulmusik studieren, damit man überhaupt mal eine stabile Grundausbildung hat. Und dann kann man noch alles andere machen, aber erstmal wird Schulmusik studiert. Und da der sehr eindringlich in seiner Meinung ist, bis heute sind wir gut befreundet, habe ich das dann auch befolgt.
Anscheinend ja keine schlechte Entscheidung.
Keine schlechte Entscheidung, nein, würde ich nicht sagen. Bin sehr zufrieden in der Schule.
Okay. Wie würdest du rückblickend beide Studiengänge beurteilen?
Das Schulmusikstudium, auch wenn es mir dann zwischendurch mal keinen Spaß gemacht hat, das ist, glaube ich, bei vielen so, man fängt dann was an und dann merkt man, es ist doch nicht alles Gold, was glänzt erstmal von außen. Man hat seine Problemfächer und man hat Sachen, da ist man eher gut. Und dann will man dann überhaupt in die Schule, kann man sich dann vielleicht auch mit 21, 22 auch gar nicht vorstellen. Dann zieht man es doch irgendwie durch. Das ist vielleicht auch so vom Dorfleben noch geprägt. Wenn man das angefangen hat, dann wird das durchgezogen. Und bin ich im Nachhinein auch froh, dass ich es gemacht habe. Und was war die Frage?
Ja, wie du die Studiengänge beurteilst.
Also, und war sehr zufrieden mit dem Schulmusikstudium tatsächlich. Und im Kompositionsstudium war es so, das war mir dann doch gelegentlich zu philosophisch und zu wenig, ja, dann wieder doch praxisorientiert sozusagen.
Was meinst du mit philosophisch?
Naja, ich hatte ja also in der Hochschule studiert und hatte parallel aber noch Privatunterricht bei Rolf Rudin. Das habe ich sogar zuerst gemacht, bevor ich sozusagen das Studium gemacht habe. Ich sagte, naja, für Komposition, da wie die Aufnahmeprüfung, das schaffe ich eh nicht. Das lassen wir sein. Da mache ich halt privat ein paar Stunden beim Rolf Rudin und dann komme ich auch schon ein bisschen weiter. Ist bis heute ja auch meine Meinung. Ich finde, man braucht kein Kompositionsstudium, um zu komponieren oder was gut zu können. Trotzdem gut, wenn man es hat. Also einfach, dass man es mal gemacht hat und dass man mal bestimmte Sachen durchdacht hat. Mhm. Und beim Rolf Rudin war es so, da habe ich sehr, sehr viel handwerkliches Komponieren gelernt. Also gerade, wie man Sachen umsetzt, wie man instrumentiert, wie man Sachen einfach aufbereitet, wie man eine Melodie, ein Thema, ein Motiv entwickelt, wie man es weiterentwickelt, wie man Form baut. Und das war im Kompositionsstudium, wie ich es erlebt habe, doch sehr, zwar auch schon vorhanden, diese Ideen, aber es war doch sehr auf der philosophischen, ästhetischen Ebene sozusagen und wenig an der konkreten, handwerklichen Ebene.
Warum glaubst du, war das so?
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Hochschullehre tatsächlich, so wie ich sie wahrgenommen habe in dem Moment in dem Studium.
Was hat dich an, oder was reizt dich an der Musik von Rolf Rudin, dass du sagst, okay, ich möchte auch bei ihm Unterricht nehmen?
Also Rolf Rudin habe ich so kennengelernt, ich habe Musikverein dirigiert und habe auch schon immer so ein bisschen komponiert und dann habe ich ein Stück bei ihm gekauft und zwar Lied ohne Worte. Also das habe nicht ich gekauft, hat der Musikverein gekauft und wir haben das aufgeführt. Und dann habe ich ein Stück komponiert für einen bestimmten Anlass und dann habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es ja schon schön, du machst das alles so intuitiv und so schlimm ist das dann auch wieder nicht. Es wäre eigentlich schon schön, wenn du ein bisschen nochmal Input kriegen könntest. Und dann habe ich den Rolf Rudin einfach noch eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, jetzt nicht jede Woche, aber so in unregelmäßigen Abständen, einmal im Monat, mit mir da eine Stunde zu machen oder so. Und dann hat er, weiß noch, haben wir spät nachts, haben wir da telefoniert, ich glaube so um 12, also 11, 12 Uhr nachts hat er mich dann angerufen, das war schon so vereinbart. Und da haben wir eine Stunde oder zwei telefoniert und dann hat er gesagt, ja, ich würde das machen grundsätzlich und kann sich das vorstellen, aber ich soll gleich mich von der Vorstellung verabschieden, ich gehe da jetzt dreimal hin und dann wäre ich ein super Komponist. Also das wäre schon auf längerfristig angelegt. Und da habe ich mich dann drauf eingelassen und das war eigentlich eine sehr gute Entscheidung, war ich sehr zufrieden mit.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Supporter und das ist Lungentrainer.de. Ich freue mich riesig, dass der Onlineshop Lungentrainer.de mit an Bord ist, denn ich benutze schon seit meinem Studium einige Produkte daraus, um meinen Luftfluss besser zu trainieren. Lungentrainer ist schon 17 Jahre im Bereich des Atemtrainings tätig und ist Europas größte Auswahl an Lungen- und Atemtrainer, sowohl im medizinischen als auch im privaten Gebrauch. Ich möchte euch zwei Geräte ans Herz legen und das ist der Power Breathe Plus, ein inspiratorischer Atemmuskeltrainer, quasi die Hantel fürs Zwerchfell und den neuen expiratorischen X1. Bei beiden Produkten atmet man gegen den Widerstand. Natürlich findet ihr auf der Seite noch viele weitere hilfreiche Tools, um die Luft und den Luftstrom zu trainieren, separat vom Instrument, sodass ihr das dann auch gut übersetzen könnt. Den Link packe ich euch in die Shownotes.
Wir haben uns ja im Studium immer nur am Rande mitbekommen. Mhm. Immer wenn ich dich gesehen habe, habe ich mir gedacht, bei dem wirkt das alles sehr leicht. Du bist aber auch, also wenn man dich so erlebt, du bist ja ein sehr fröhlicher Mensch.
Ja.
Hat das getäuscht? Also war das alles vermeintlich leicht?
Also das eine ist, dass ich, ja, das stimmt, ich würde mich auch so als zufrieden und glücklich bezeichnen. Das Komponieren an sich, manche Sachen, das ist wahrscheinlich wie immer, manches fällt einem ein bisschen leichter und manche Stücke laufen ein bisschen schneller, bei anderen arbeitet man dann sehr viel. Und aber das ist mehr so eine innere Sache und das ist dann auch so eine Arbeitszeit im Prinzip und ich denke dann auch viel drüber nach, über die Sachen. Und wenn ich dann das aber ausklammer und dann wieder privat bin, dann fällt mir das auch schon wieder leicht, darüber zu lachen und auch die Probleme beiseite zu schieben sozusagen. Also es fällt nicht immer leicht, es ist schon auch ein steter Kampf, aber ich habe mich davon jetzt nie so runterziehen lassen.
Das heißt, du hast nie gehadert, das mit dem, vor allen Dingen mit dem Kompositionsstudium?
Als ich dann drin war, habe ich selber nicht mehr gehadert. Vorher, ich habe ja lange gebraucht, bis ich mich überhaupt beworben habe. Also das hat dann lange gedauert, bis ich mich getraut habe, meine Bewerbung einzureichen. Weil ich ja immer gedacht habe, ob das so ankommt, ob das gut genug ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwann mal, habe ich mich mit dem Kompositionsprofessor, mit dem ich sehr verbunden bin, auch wenn wir ästhetisch auf komplett unterschiedlichen Gleisen unterwegs sind, habe ich mich dann einmal getroffen, eine Probestunde bei ihm gemacht. Wir haben uns sehr gut verstanden und dann habe ich halt da noch doch noch studiert und habe auch die Aufnahmeprüfung bestanden. Logischerweise, und war dann ja, bei ihm dann studieren. Dann habe ich auch nicht mehr gehadert. Dann war es mir klar, das ist jetzt mein Ding und das will ich jetzt machen.
Okay. Gibt es auch eine ernste Seite? Also ich frage deshalb, weil du mir vor 2 Wochen haben wir uns getroffen.
Ja.
Hast du gesagt, du wärst auch gern Kabarettist. Erinnerst du dich?
Das weiß ich noch. Ja, das wäre eigentlich tatsächlich, das kann ich auch gut ausleben. Ich habe ja noch so ein Tanzorchester nebenbei, da machen wir was ganz anderes, was überhaupt nichts mit Komposition oder seriöser Musik in Anführungszeichen sozusagen zu tun hat. Da spielen wir also Schlagermusik 50er, 60er, 70er Jahre. Habe ich alles neu arrangiert. Und kann zwischendurch, machen wir noch so Einlagen halt oder so Konferenzen. Und da kann ich das eigentlich ideal ausleben, sozusagen diese komödiantische Seite. Trotzdem gleichwohl, ja, denke es gibt auch eine nachdenkliche und ernste Seite.
Klar. Hör ich die in der Musik?
Folgendes Problem, vielleicht drehe ich so rum auf. Bei mir versuche ich schon immer sehr viele unterhaltsame Elemente einzubauen, dass das Publikum auch immer was zum Schmunzeln eigentlich hat. Manchmal ist das auch sehr versteckt, glaube ich, das ist dann so. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht ernsthaft schreibe, also dass ich das dann mit, ja, das machen wir halt so oder so und so. Ja. So, ich denke die Sachen schon sehr gut, ich versuche sie zumindest gut durchzudenken und nehme die Sachen dann schon sehr ernst, in dem Sinne, auch wenn sie nicht so klingen.
Das ist ja auch in anderen Disziplinen, Schauspiel und so, ist ja auch die Komödie das Schwerere als die Tragik. Deswegen glaube ich, ist es auch leichter zu komponieren, schwerer als schwer zu komponieren. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Aber das ist auch so, also auch wenn ich meine Gags schreibe, so viel Moderation, da sitze ich nicht daheim und lache mir einen Ast ab. Da sitze ich ganz ernsthaft dran und überlege, welches Wort positioniere ich jetzt wie und wie sage ich das dann genau. Ja. Das wirkt dann alles am Ende ganz leicht und fluffig. Ja? Aber in dem Moment des Entstehens ist das eine ganz ernste Sache. Ich schreibe ja auch die Püttenreden bei uns für die Dorffasching. Und das ist wirklich, dann sitzen wir 3-4 Abende zusammen mit meiner Schwester und mit meinem Schwager und denken das ganz ernsthaft durch. Und das wird richtig durchdiskutiert. Warum ist der Satz jetzt so und nicht so und genau so geformt? Also das wird schon ernsthaft durchdacht.
Weil, weißt du, ich habe immer so das Gefühl, wenn man Komposition studiert, dann will man auch irgendwie so ein bisschen was Ernstes machen. Das habe ich bei dir aber nicht das Gefühl, sondern du wirkst immer, ja, du wirkst ihm sehr positiv, sehr leicht gegenüber, ohne jetzt die Werke zu schmälern, sondern eher nur, wie du quasi wirkst. Weil es gibt ja, ich erlebe das oder habe das schon öfters erlebt, dass dann so Komponisten auch irgendwas Ernsthaftes ausdrücken wollen in ihrem Gestus, wie sie sich geben und so dieses Philosophische. Muss das sein?
Ja, offensichtlich nicht.
Ja, weil, ja, aber warum glaubst du, warum das oft so rüberkommt?
Ich habe keine, ich kann jetzt nur für mich reden. Ja. Ich für meine Verhältnisse weiß, dass ich weiß ungefähr, was ich als Komponist leisten kann und was ich selber gerne hören möchte. Also ich gehe ja immer erstmal von mir als Hörer aus und möchte natürlich auch Stücke hören, die ich selber gerne hören mag und die ich selber gerne schreibe, die mir auch Freude, zumindest in einer gewissen Art und Weise Freude beim Schreiben machen, auch wenn es manchmal ein Kampf ist. Und ich könnte mich jetzt nicht vor ein Orchester stellen und sagen, ja, ich will jetzt aber, hab da Nietzsche eingebaut und da habe ich noch Erich Fromm drin und das ist alles mit bedacht. Und dann kommt da so was ganz Ernstes, was ja überhaupt nicht meinem Naturell sozusagen erstmal entspricht und meiner Vorstellung von meiner Musik, sondern eher das Unterhaltsame. Ich muss es ja letztlich auch vertreten können, vor mir selbst und vor den anderen. Und ich versuche schon immer das Idee, also Kompositionsidee und realisierte Musik, dass da eine Deckung entsteht. Weil manchmal denkt man auch, da kommt jetzt ein Riesenwerk, wenn ich den Artikel dazu lese oder die Programmankündigung und dann kommt da irgendwie so ein Stückchen und das möchte ich halt, und das ist dann enttäuschend, finde ich als Zuhörer selber enttäuschend, denn jetzt muss der Kracher kommen, jetzt kommt was, jetzt ist hier 20 Minuten Vollfokussierung und dann kommt doch irgendwie nur, weiß ich nicht, irgend so was Normales, Banales und das möchte ich halt vermeiden.
Aber warum wird Musik, also vor allen Dingen Blasmusik, oft so bedeutungsschwanger verkauft?
Ich weiß nicht, kann es sein, dass vielleicht die Blasmusik manchmal so ein bisschen an unbegründeten Minderwertigkeitskomplexen leidet? Sich immer so gegen das Sinfonieorchester stellen, das ist das große Sinfonieorchester mit Beethoven, Mozart und dann muss ich halt irgendwie von außen was drauf tun, dass ich mich selber ernst nehmen kann, wo aber gar keine Begründung zu da wäre. Das ist ja eine ernstzunehmende Formation und ich glaube auch, dass wenn es das zum Beispiel zu Beethovens Zeit gegeben hätte oder zu Mozarts Zeit, das Symphonische Blasorchester, die hätten hundertprozentig dafür geschrieben. Die haben ja auch für Harmoniemusik geschrieben, also warum hätten sie nicht für Symphonische Blasmusik schreiben sollen?
Ja. Du schreibst ja auch traditionelle Sachen. Vielleicht nicht so viel wie für Symphoniemusik, aber du bist zumindest in beiden Welten irgendwo zu Hause und allein mit einer Schlagerband der 50er, 60er zeigt, dass dir das Genre egal ist, sondern wahrscheinlich dann eher darum geht, wie die Musik gemacht ist. Kannst du mir erklären, warum es immer noch so ein Zwiespalt in der Blasmusik zwischen Symphonikern und Traditionellen gibt?
Das kann ich tatsächlich nicht erklären. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, weil ich bin immer, also ich bin ja in einem, wie gesagt, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, in diesen dörflichen Verhältnissen aufgewachsen und bin immer ganz viel mit Unterhaltungsmusik umgeben gewesen. Viel mehr als mit der ernsten Musik. Die war mir eigentlich wobei auch unser Dirigent das immer mal eingestreut hat in Kirchenkonzerten oder so, aber war es mir grundsätzlich eigentlich eher ferner. Insofern habe ich da trotzdem auch meine Freude dran gefunden an Stücken, an sogenannter ernster Musik, weil ich die Trennung ja auch nicht so gerne mag. Und und habe immer versucht, Musik zu spielen, die mir selber Freude bereitet, beim Spielen oder beim Schreiben oder beim Hören. Und bin immer davon erstmal ausgegangen. Insofern kann ich diese Trennlinie, ich weiß, dass es die gibt, aber ich kann sie nicht so ganz nachvollziehen.
Aber warum sitzen, nicht nur mir, was ich jetzt in den letzten paar Jahren erlebt habe, sondern auch außerhalb des Podcasts, geschätzte Kollegen, auch Komponistenkollegen gegenüber, die dann irgendwann sowas Sachen wie äußern, ja, die Blasmusik muss hochwertigere Literatur spielen, nicht nur Polka, Walzer, Marsch, um sich weiterzuentwickeln.
Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus, würde ich jetzt sagen.
Sehe ich auch so, aber es wird ja so getan, wie wenn das eine Buh ist.
Ja.
Und das andere muss gespielt werden, damit wir auch endlich in einem Konzertsaal spielen dürfen. Und ich denke mir, du kannst auch eine Polka so spielen, dass das im Konzertsaal gut ist.
Natürlich, die Egerländer haben doch regelmäßig in irgendwelchen großen Konzertsälen aufgespielt.
Ja.
Und da waren doch auch die Leute da.
Aber woher kommt das denn vor allen Dingen aus Sicht von Komponisten, habe ich das jetzt schon öfters gehört?
Ich kann es nicht beantworten. Also ich hab damit gar kein Problem mehr. Deswegen, ich kann, da müsstest du jetzt die anderen Komponisten fragen. Ich habe damit, wie gesagt, gar keine Probleme. Mhm. Und ich kann keine Vermutung aufstellen, weil mir das so befremdlich ist von meiner Art her, dass ich keine Idee hätte, warum das so sein könnte.
Mhm. Wie wurde im Studium bei dir beurteilt, dass du vielleicht unterhaltender komponierst als andere?
Gemischt. Es gab einen Professor, der fand es ganz schlimm. Da wäre um ein Haar mein Examen dran gescheitert, so wie ich weiß. Also er hätte mich durchfallen lassen einfach, weil es ihm zu unterhaltsam war. Es ging damals um so vier Szenen aus Tom Sawyer, die ich vertont hatte, für großes Blechbläserensemble und Klavier und Schlagwerk. Und es war natürlich, da kam am Ende natürlich ein Ragtime vor. So. Der war natürlich ein bisschen verfremdet, aber deutlich erkennbar ein Ragtime. Und da war auch im Studium immer ganz viele Probleme, weil es natürlich ihm nicht neu genug war. Ja? Und mit meinem Professor, den ich hatte, Robert H.P. Platz, der hat es zumindest akzeptiert und mich versucht, natürlich eine Zeit lang immer noch in eine andere Richtung zu treiben. Er hat es dann irgendwann akzeptiert und hat dann versucht, das Beste halt draus zu machen. Das finde ich auch wichtig beim Kompositionslehrer. Das Beste draus zu machen, was der Schüler mitbringt und zu sehen, in welche Richtung will der oder die gehen und dann versuchen, ihn auf dem Weg zu begleiten.
Ich habe immer von außen, korrigiere mich, wenn ich es falsch wahrgenommen habe, immer so das Gefühl gehabt, okay, es gibt diese Kompositionsklasse und da geht es nur darum, um Kunst zu machen und nicht darauf vorbereitet, was passiert denn hinterher, weil allein von Kunst ist halt schwierig zu leben.
Das ist richtig. Und das ist, finde ich, auch eines der großen Probleme im Kompositionsstudium, dass viele Leute oder die meisten sogar, fast alle, im Prinzip nachher nicht davon leben können. Könnte ich jetzt auch nicht, deswegen bin ich ja auch Lehrer, was ich sehr gerne mache. Aber es ist halt eigentlich ein anderer Beruf. Also das habe ich natürlich auch studiert, aber es ist halt nicht das, was der Komponist eigentlich von sich heraus machen sollte. Wobei ich auch sehr traurig wäre, wenn ich jetzt nur in meinem Kapüffchen sitzen würde und mir irgendwelche Sachen ausdenken müsste, dürfte. Ich glaube, das Kernproblem ist, dass die Kompositionswelt etwas macht, oder in dieser Hochschulblase, wobei ich jetzt auch nicht für alle Hochschulen sprechen kann, sondern nur die ich natürlich kenne. Und die machen etwas, was, glaube ich, im ganzen anderen Musikbereich fast nicht mehr gemacht wird, und zwar, es wird, und in anderen Berufen übrigens auch nicht mehr, und zwar diese Weitung, dass man flexibel sein muss in seinem Beruf. Das wird ja auch außerhalb der Musik von, glaube ich, würde ich sagen, von allen Berufen mittlerweile verlangt, dass man ein bisschen flexibel ist und ein bisschen Weitsicht hat. Und nur die Komponistenwelt bleibt ja in ihrer, ich muss was Neues erfinden und nicht irgendwie noch ein Arrangement schreiben oder so, das wäre ja keine Kunst, oder schon gar keinen Dur-Akkord verwenden, ganz fatal. Das bricht jetzt in der jungen Generation so ein bisschen wieder auf. Wenn ich das so mitkriege. Und das ist auch gut so, finde ich, weil das sollte ja auch keine Tabus geben dabei. Und beim Komponieren ist dann das Problem, dass ich für die Ausbildung gut fände, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir machen neue Musik, das ist ja legitim, ist ja auch wichtig, das soll sich ja auch weiterentwickeln, weil man dann fragen muss auch, wo kann sich das noch weiterentwickeln, das ist aber eine andere Geschichte. Und man müsste dann trotzdem eigentlich noch einen zweiten Professor installieren, der vielleicht so ein bisschen, nicht mich als Person, aber so einen wie mich, der vielleicht ein bisschen unterhaltsamer schreibt und auch so ein bisschen handwerkliche Musik noch betreibt, dass die Studenten erstmal eine Wahl haben, zu wem möchten sie lieber gehen, aber gleichzeitig auch die Pflicht haben, zu dem jeweils anderen mindestens auch mal ein, zwei Semester zu gehen, um einfach auch in die andere Welt einzutauchen, um ein möglichst breites Berufsfeld abbilden zu können und möglichst viel machen zu können.
Wie stehst du persönlich zur neuen Musik?
Ich finde viele Komponisten sehr interessant und sehr, ich höre mir das gerne an, ich habe da überhaupt kein Problem mit, verstehe gleichwohl aber Leute, die sagen, das ist nichts für mich.
Hm. Was ja auch spannenderweise viel aus Orchestern kommt. Also wenn ich mich mit Orchestermusikern unterhalte, die stöhnen oft, wenn da neue Musik auf dem Programm steht, weil sie denken so, boah, kommt wieder irgendwas, was keiner spielen kann und was keiner versteht, was das soll. Warum wird das gemacht?
Also meine Erfahrung ist, wenn neue Musik gespielt wird, also zumindest in den studentischen Ensembles, und ich kann mich da an ein Stück Difference, heißt das, von Berio müsste das sein, kann ich mich daran erinnern, das haben die Musiker sehr gern gespielt, also extrem gerne. Und es war aus ziemlich neue Musik, aber das war so, dass die Leute das nachvollziehen konnten, hören, was da passiert. Und es war auch so geschrieben, dass man es spielen konnte. Also dass man es wirklich gut bewältigen konnte. Es war schwer. Es geht ja auch nicht um schwer, man muss ja nicht alles gleich vom Blatt spielen können. Ja, nee. Muss ja auch Herausforderungen geben. Klar. Und aber es hat Sinn gemacht, das zu üben, und die haben da drin einen Sinn erkannt. Und ich glaube, in guten Kompositionen, auch neue Musik, erkennt man das auch. Und dann spielen die Leute das meiner Erfahrung nach auch gerne.
Bleiben wir erst noch im Allgemeinen. Wie nimmst du die Blasmusikszene im Moment wahr?
Ich habe mich ein bisschen eingeigelt sozusagen in der Rhön mit dem Orchester, was ich habe, die Stadtkapelle Gersfeld. Also die liegt, Gersfeld, schöner Ort, aber liegt wirklich, dahinter kommt nicht mehr viel. Also, und ringsrum ist auch nicht viel. Also das ist wirklich so im Nirvana. Hat aber den Vorteil, dass wir einfach so ungeachtet unsere Sachen machen, und so wie sie sind, sind sie dann halt. Und die sind schon gar nicht so schlecht. Und deswegen bin ich da ein bisschen eingeigelt, nehme das, was ich wahrnehme, manchmal etwas als, ja, festgefahren teilweise fest war.
In welcher Hinsicht?
Schon in der Programmauswahl ist es doch oft dann vieles, also was ich mitkriege bei uns so, sehr ähnlich. Dann kommt immer der Komponist, dann ist ein Konzertstück dabei und dann ist eine Ouvertüre dabei, ein Solostück, und dann kommen hier noch irgendwie 3 Swing-Nummern und 2 Filmmusiken und ein Musical-Medley, und dann ist der Abend irgendwie rund. Und das habe ich, so den Eindruck, hat sich in den letzten Jahren nicht so wirklich weiterentwickelt, diese Programmkonzeption. Die ja per se nicht schlecht ist, aber man könnte ja auch mal was anderes probieren.
Wie könnte es aussehen zum Beispiel?
Ich würde es zum Beispiel so machen, glaube ich. Ich würde zum Beispiel gerade einen Musikverein, ich gehe zum Feldwaldwiesenverein aus, nicht vom Auswahlblasorchester. Und da denke ich, würde ich zum Beispiel so machen, dass man die Konzerte dreiteilt, also 3 Konzerte im Jahr macht tatsächlich, nicht 1, sondern 3. Und ich würde ich mache das also mit meinem Musikverein aus, also wir haben 2 Konzerte im Jahr. Das dritte machen wir nicht, weil wir kaum Blasmusik spielen. Das hat ein bisschen besetzungstechnische Gründe, ein bisschen Auftrittsgründe, wo wir halt normalerweise spielen. Sonst würde ich 3 Konzerte machen. Ich würde im Frühlingskonzert tatsächlich konsequenterweise symphonische Blasmusik spielen und vielleicht noch Unterhaltung, also normale Musical-Filmmusiknummern. Das kann man ja zum Beispiel blockweise teilen. Würde einen böhmischen Abend machen, wo man da wirklich einen Fokus drauf setzt auf diese böhmische Musik, und im Kirchenkonzert, so mache ich es dann zumindest aus, spielen wir überwiegend auch, sag mal, getragene Originalwerke und klassische Transkriptionen nochmal. Also so mische ich das einfach durch, dass möglichst viel Kontrast, dass das Publikum 3-mal unterschiedliche Konzerte erlebt und der Musikverein auch 3-mal unterschiedlich sich einstellen muss auf Musik.
Du machst gerade ein schönes Fass auf, das möchte ich kurz übernehmen. Klassische Transkriptionen, ja oder nein, für Blasorchester?
Kommt drauf an, welche Epoche und wie es gemacht ist. Also ich finde zum Beispiel klassische Musik schwierig, weil da doch die Diktion der Bläser irgendwie klar ist. Also die Trompete macht 5-1 oder sowas, gell? Und auch relativ wenig und spielt nicht irgendwie die Melodie. Mhm. Ja, das ist auch schon so gedacht. Das hat ja auch Gründe, warum das so ist. Und in der Romantik sieht es dann wieder anders aus. Da ist es ja schon in sich heraus, wenn man jetzt an Wagner denkt oder so, ist es ja an sich schon oft sehr bläserlastig. Da bietet sich das dann eher an. Also würde ich tatsächlich, also ich vermeide klassische, im Sinne von wirklich klassische Transkription, und bediene mich dann eher an den romantischen Stücken.
Okay. Ich stelle jetzt mal eine These auf und du sagst mir, ob die stimmt.
Ja.
Und wenn ja, kannst du vielleicht mir mal erklären, warum das so ist. Viele, und ich verallgemeine jetzt ein bisschen erhöht, viele Blasorchesterstücke der symphonischen Blasmusik klingen nach Filmmusik oder sind einfach nur schwer geschrieben, damit es zu viel zu tun ist für Wettbewerbe.
Ja, grundsätzlich erstmal ja. Und jetzt müsste aber natürlich kommen, ja, aber.
Ja.
Ist ja klar. Dass das viele aus der Filmmusik ist, ist, glaube ich, der Grund, dass viele Komponisten, die eben gerne noch in diesem spätromantischen Duktus schreiben möchten, was ja nicht schlimm ist. Also ich finde das überhaupt nicht illegitim. Die sagen natürlich, ich brauche jetzt irgendwo ein Ventil, wo ich mich äußern kann. Und da ist das Blasorchester natürlich ideal. Ja? Und das ist dann Musik, die, man muss es ja mal sehen. Ich sehe ja auch schon den Laienmusiker, der donnerstagsabends oder freitagsabends in seine Probe geht und die ganze Woche arbeitet und eigentlich mit Musik sonst gar nichts am Hut hat und einfach gerne ein bisschen spielen möchte, ein bisschen Freude dabei haben möchte, seinen Vereinskollegen sehen möchte, auch vielleicht noch Ehrgeiz hat. Das kann man ja alles auf einem guten Niveau spielen und dann natürlich nicht noch sagen muss, ich muss jetzt hier erst nochmal die ganze Woche Adorno gelesen haben, um jetzt das Stück zu verstehen. Sondern ich möchte einfach was haben, was ich unmittelbar verstehe. Mhm. Welche Aussage ich immer nicht teile, ist die Aussage, die hört man ja auch öfter mal, die Leute wollen ja nur hören, was sie schon kennen.
Sehe ich auch nicht so.
Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, die Leute wollen Musik hören, mit denen sie was anfangen können. Mhm. Würde ich sagen.
Oder schnell Zugänge finden.
Zugänge finden, das meine ich, mit denen sie was anfangen ja. können. Also, wo es jetzt nicht zu kompliziert ist. Und insofern würde ich sagen, die These stimmt mit dieser Filmmusikgeschichte. Und der andere Teil der Aussage war?
Wenn es anders ist, ist es meistens so schwer geschrieben, dass es also hauptsächlich schwer ist für Wettbewerbe, damit es schwer ist.
Also wenn die Klarinetten einfach unendlich schwere Läufe haben zum Beispiel. Und die Trompeten hoch noch sind.
Hoch und komische Rhythmen. Und
7/8-Takt.
Ja, wobei das geht meistens noch. Aber Hauptsache ist schwer. Also manchmal habe ich so das Gefühl, okay, da ist jetzt alles eingebaut, was man findet, damit man halt sagen kann, okay, das ist ein Höchststufenstück und das auf dem Wettbewerb spielen kann.
Also ich glaube, ich habe zum Beispiel mal ein Stück geschrieben, das war damals für die Musikhochschule und das war überhaupt ganz leicht, das war ein 12/8-Takt oder so, überwiegend zumindest, langsamer 12/8-Takt, aber 12/8-Takt und da haben sich die Musiker damals sehr schwer mitgetan, weil das oft nur so Einzeltöne waren, die dann mal überall aufgeploppt sind, die zwar insgesamt dann wieder ein Motiv ergeben haben. Und da haben die sich sehr schwer getan, das auszuzählen und so. Und das war eigentlich technisch ganz leicht. Da war technisch gar nicht so viel dran. Und das war auch wirklich ein Oberstufenstück, würde ich mal jetzt so sagen. Und warum das dann da so ist, klar, ich glaube, das könnte vielleicht aus der Brassband-Tradition sozusagen herrühren. Das kommt ja aus England. Und da ist es doch so, dass da in England gerade sehr viel diese kompetitiven Sachen im Vordergrund stehen. Und man zeigen will, noch schneller, noch höher, noch weiter. Und dass sich das so vielleicht ins Blasorchester so übertragen hat, so ein Stück weit.
Wobei aus der Szene habe ich auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass es halt auch langsam so Form annimmt, wo es nur noch darum geht, wer kann am besten hinten raus pfuschen, damit es nicht auffällt. Weil es halt einfach so sackenschwer geschrieben ist.
Ja gut, gefuscht ist halb gespielt.
Das stimmt, aber
das, hätte ich keinen Gottesdienst mit überlebt sonst.
Okay, aber das kann ja nicht das Ziel der symphonischen Musik sein, dass ich entweder immer nur klinge wie so ein verkappter John Williams oder es ist halt so schwer, dass es, du weißt nicht, nur damit ich dann sagen kann, ja, aber wir haben Taktwechsel und in der Polka nicht oder so. Also weißt du, das ist so ein pseudo-elitäres Gehabe dann, wo ich unterm Strich nicht verstehe, warum.
Ja, ich verstehe die Frage. Auch hier kann ich sagen, ich versuche das mit meiner Musik nicht zu machen, wenn ich schreibe. Aber ich kann jetzt, bin jetzt nicht marktbeherrschend so, das ist einfach so. Und ich glaube, das hat sich einfach über die Jahre so wirklich entwickelt, dieses noch schneller, noch höher, noch weiter. Und das mündet jetzt natürlich darin, dass manche Orchester damit auch einfach überfordert sind. Und ich mache es immer so, ich spiele lieber ein leichteres Stück gut, also ein schweres Stück schlecht.
Ja, ja.
Also das ist immer meine Theorie und ich bewege mich da mit meiner Musik vor allen Dingen so gut in der Mittelstufe und das machen wir, glaube ich, ganz anständig. Und ich weiß, ich kann Ihnen auch mal einen sogenannten Grad 4 Stück hinlegen, wobei das auch mit diesen Grades ja sehr relativ immer ist. Also es gibt ja manchmal Stücke, die sind Grade 2 angegeben und sind aber sackenschwer, weil die in der Intonation oder in der Agogik oder in der Gestaltung der Phrase super schwer sind für die Musiker. Und dann gibt es Sachen, die sind mit 4 angegeben, weil da halt irgendwie ein schneller Klarinettenlauf drin ist und noch ein 7/8-Takt. Und ist aber in sich eigentlich leichter dann sozusagen zu spielen. Also eine schöne Melodie ist schwer zu spielen. Mhm.
Wie findet man seinen eigenen Klang als Komponist, wenn schon so viel Musik außenrum existiert?
Das ist jetzt auch eine Frage, die ich ganz einfach beantworten kann. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob ich einen eigenen Klang habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Wäre dann die nächste Frage.
Meine nächste Frage, wie
klingst du?
Also, kann ich zusammenfassend sagen, ich beantworte mir diese Frage selber nicht, aus einem einfachen Grund. Weil wenn ich wüsste, ich weiß schon meine Sachen, die ich gerne mache und bevorzugt mache.
Zum Beispiel?
bestimmte Akkordverbindungen oder bestimmte Klangkombinationen. Also kann ich jetzt nur so im Allgemeinen sagen. Es wird mir jetzt kein, ich kann jetzt sagen, ich benutze gerne F-Dur oder so.
Nee, das nicht, aber das hätte ja sein können. Welche Klangkombinationen magst du?
Ich mag zum Beispiel mal sehr gerne, das ist, mache ich auch öfter mal, das ist, wenn jetzt der Grundakkord liegt und dann pendelt über diesem Grundakkord eine andere, also nennt man Mixtur dann sozusagen über einem Orgelpunkt, eine Akkordfläche, benutze ich immer mal. Mhm. Dann denkt man aber im nächsten Stück, wenn ich das schreibe, oh, das kannst du nicht schon wieder verwenden, das hast du ja erst benutzt. Obwohl der Zuhörer ja nicht diesen linearen Verlauf der einzelnen Kompositionen mitkriegt, kriege ich die ja als Individuum mit. Ja. Und dann denke ich, ah, jetzt musst du schon mal was anderes machen auch. Mhm. Kannst nicht immer nur im gleichen Saft dünsten. Und im Moment, wo mir aber bewusst, ganz genau bewusst wäre, was ich eigentlich immer mache, in jedem Detail, ist natürlich auch die Gefahr drin, dass man das macht. Immer macht und sich immer selber wiederholt sozusagen. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und insofern ist das eine Aufgabe, die ich eigentlich, ob ich einen eigenen Klang habe oder nicht, das ist eigentlich eine Aufgabe, finde ich, die ich als Komponist nicht beantworten muss, sondern dann müsste ich auch noch meine eigenen Werke analysieren und dann systematisieren im nächsten Schritt. Und vielleicht gibt es ja in 100 Jahren, den kannst du dann interviewen, einen Musikwissenschaftler, einen Helm-Experten, der sagt, mein Mail ist so fad, da gucke ich mal, was der geschrieben hat und der kommt vielleicht zu einem klugen Ergebnis. Oder halt auch nicht und sagt, das war alles irgendwie zufällig.
Mhm. Wer sind deine Vorbilder?
Das wird man wahrscheinlich in meiner Musik ein Stück weit hören, keine Ahnung. Also zumindest Komponist, an den ich mich immer orientiert habe, schon als Jugendlicher eigentlich, waren immer George Gershwin, fand ich immer einen klasse Komponisten, Erwin Copland. Weil ich das Stück jetzt auch noch nicht kannte, und Leonard Bernstein und Stephen Sondheim, also diese amerikanischen Komponisten, die, sagen wir mal, zwar teilweise länger gelebt haben, aber im Prinzip in diesem Dunstkreis erste Hälfte 20. Jahrhundert geschrieben haben.
Also bist du mit Gershwin, Bernstein und Sondheim ja auch schon in der Unterhaltungskiste. Absolut. Also zumindest auch gerade bei Bernstein, der ja schon weit ernst genommen wird, aber trotzdem ja unterhaltend Ter geschrieben hat als...
Nicht, also nicht nur, also es gibt auch schon, also zum Beispiel auch sehr atonale Stücke von
Bernstein. Das schon, aber trotzdem sein, also wird ja jetzt niemand auf die Idee kommen zu sagen, was weiß ich, also West Side Story ist ja ziemlich durchdacht, aber trotzdem unterhaltend.
Absolut.
Also es ist jetzt keine U-Musik auf dem niedrigen Level, sondern das ist schon...
Ist zum Beispiel die Wassermusik ja letztlich auch von Händel. Also ich finde, das ist vielleicht, so kann man es vielleicht zusammenfassend sagen, dass ich versuche, eine Unterhaltungsmusik zu schreiben, aber auf einem relativ hohen Level. Mhm. So würde man es vielleicht sagen. Das wird so vielleicht noch eine Antwort, die ich geben kann.
Was reizt dich an den ganzen Amerikanern?
Ich finde die Klangsprache toll. Das fand ich als Kind, als Jugendlicher schon immer toll. Aber wenn wir das im Musikverein gespielt haben, fand ich das immer toll, wenn wir Bernstein oder Gershwin gespielt haben. Hat mich immer gefreut. Kann ich jetzt nicht sagen, warum. Es hat mir immer gefallen.
Mhm. Okay. Wie schreibt man oder wie findet man originelle Themen und Melodien?
Puh, da ich nicht weiß, ob ich das habe. Wir gehen davon aus, dass ich es habe. Also ich probiere viel einfach aus. Also ich schreibe ja heute im Gegensatz zu meinen Anfängen fast gar nicht mehr am Computer, sondern ganz viel mit Hand erstmal. Zumindest ein paar Cellen. Und das instrumentiere ich dann meistens im Computer aus. Mhm. Einfach aus zeitlichen Gründen. Und dann... Ja, dann probiere ich einfach selber ganz viel aus und dann entsteht ganz viel Müll einfach auch, was man dann irgendwie, manche sagen, ach, so schlecht ist das nicht, kann ich vielleicht nochmal irgendwann verwenden, das hebt man auf und vieles schmeißt man weg und irgendwann ist was da, wo ich denke, ja, das finde ich irgendwie gut und dann hoffe ich einfach, dass es originell genug ist sozusagen.
Aber woran machst du das dann fest? Ist das nur ein Gefühl oder?
Ob mir es gefällt oder nicht?
Ja, wo du dann sagst, okay, das behalte ich.
Das ist eigentlich mehr so ein Gefühl, wo ich sage, ja, das klingt jetzt für mich rund, das klingt für mich jetzt fertig, das hat irgendwie in der Struktur Sinn und da kann ich was draus gewinnen, irgendwie mehr. Das lohnt sich, diese 4 Takte oder diese 8 Takte oder diese 5 Töne weiter zu verfolgen.
Okay. Wie schreibst du? Schreibst du am Klavier oder schreibst du im Kopf?
Ja, ich fürchte, muss am Klavier schreiben. Ich muss das alles haptisch mal angefasst haben, sozusagen.
Aber kannst du dir, wenn du eine fremde Partitur liest, dir das vorstellen, wie das klingt?
Kommt auf den Schwierigkeitsgrad. Also neue Musikpartitur, schwierig. So eine Standardpartitur, ja. Also Standardblasorchesterpartitur jetzt Grad 4 oder so, Stephen Weinecke, das geht.
Okay. Wie viele Partituren hast du schon für dich studiert?
da habe ich mit 12 angefangen oder mit 13, als ich gerade so angefangen habe mit Komponieren, habe ich auch mit dem Partiturstudium angefangen. Mhm. Und das ist ja heute alles viel leichter für die jungen Leute, wenn man an Seiten denkt wie IMSLP oder so.
Für die jungen Leute, das klingt so, wie wenn du so alt wärst.
Ja, ich gehe jetzt, also, ja, ich gehe jetzt.
Nein, ich weiß, was du meinst.
Also, die 20 Jahre jünger sind als ich.
Ja, ja.
Und dann, das hatten wir früher ja alles gar nicht. Mhm. Und ich habe dann irgendwann bei Hebu konnte man das machen. Da gab es dann einen Account, da gab es dann Probestimmen. Und dann gab es auch diese Partituren. Und die konnte man sich runterladen und die habe ich mir ausgedruckt. Und da habe ich dann, also ich weiß nicht, tausende Partituren als Jugendlicher durchgeblättert und habe genau geguckt, ah, wie machen die das? Mhm. Ah, der macht das so und der macht das so. Und irgendwann fällt das auf, ah ja, zum Beispiel das Horn, das macht so mit dem Altsaxophon dann in den Grad 2 Stücken oder so immer und so weiter und so fort. Und dann hat man sich so seine Sachen angelesen. Also ich würde sagen, 1000 reicht nicht an Partituren, die ich durchgegangen bin in meinem Leben.
Okay, das ist echt viel. Machst du das immer noch regelmäßig?
Ja, also ich gucke ganz viele Partituren noch immer regelmäßig durch.
Aber ist das so eine feste Routine, dass du sagst, okay, einmal die Woche will ich auf jeden Fall eine Partitur gelesen haben, die nicht von mir ist? Oder ist das jetzt nur noch sporadisch, wenn du...
Nee, da gebe ich mir schon Mühe. Also da achte ich schon sehr drauf. Also das mache ich jetzt halt einmal die Woche, das mache ich einfach, würde ich sagen, regelmäßig. Mhm. Das ist je nachdem, wie ich Zeit habe. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, weil es auf Weiterbildung die Woche, da hatte ich mir 3 Partituren mitgenommen. Habe ich natürlich nicht geschafft, reinzugucken, aber ich hatte sie zumindest dabei, dass wenn ich gesagt hätte, ach, heute Mittag habe ich mal frei, da gucke ich mal rein. Mhm. Und das mache ich schon auch öfter und regelmäßig, ja.
Wie macht man sich dann frei als Komponist, dass man dann nicht da irgendwie in die Falle tappt und dann was übernimmt?
Ja, das ist dann genau die Krux. Da muss man dann schon, also das ist auch ein Problem, dass wenn man viel sich anguckt, denkt, und was kann ich jetzt eigentlich noch beitragen? Da habe ich jetzt schon so viel gesehen und so viel gehört auch. Ja, was kann ich denn jetzt noch eigentlich machen? Ist ja eigentlich schon alles da so, das Gefühl entsteht dann. Und dann muss man, wie gesagt, einfach anfangen zu improvisieren. Und dann entsteht auch manchmal dieses Gefühl, Mist, das habe ich ja da schon mal gesehen. Da muss man es dann zornig wegradieren oder ausstreichen und muss halt was Neues machen.
Okay.
Wobei ich das sagen will, ja. Ich habe ja auch kein Problem, wenn einer sagt, das klingt jetzt aber schon sehr wie Bernstein, der Takt, oder das klingt jetzt sehr wie Cole Porter oder so. Ja, das wird immer so ein bisschen als despektierlich angesehen, aber eigentlich kann man es auch als Lob ansehen. Also das kann man so oder so sehen.
Du würdest das als Lob nehmen?
Bis zum gewissen Grad. Wenn es dann ein bisschen sagt, das ist abgepinselt, dann würde ich sagen, nee, das ist jetzt also, das ist jetzt aber kein Lob. Das stimmt auch, kein Lob. Das ist auch übertrieben. Aber wenn man sagt, der eine Takt, das klingt schon ein bisschen, wie würde ich als Lob auch hinnehmen, ja?
Okay.
Hätte ich jetzt kein Problem mit, das als Lob zu akzeptieren.
Ich habe heute eine Umfrage auf Instagram gemacht, was man von einem jungen Komponisten gerne wissen möchte. Und dann kam die Frage, wie verbindet man Tradition und Moderne?
Gute Frage. Mache ich im Prinzip... ständig. Ich bediene mich ja sozusagen ständig irgendwelcher Stilistiken, aber versuche trotzdem mein Mäntelchen sozusagen nicht dabei auszuziehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich schreibe jetzt eine Polka, denke ich jetzt ganz anders, als ich, wenn ich jetzt ein Orchesterstück schreiben soll. Also ich denke schon immer gleich, bewege mich aber in der Stilistik und versuche in jeder Stilistik sozusagen dann mein Mäntelchen anzubehalten und so meinen Kram damit zu machen.
Okay. Was sind deine Inspirationen zum Schreiben, also wenn es gerade ums Komponieren geht?
Es sind tatsächlich oft literarische Vorlagen. Jetzt habe ich ein Stück jüngst geschrieben, da habe ich einen Text auch selber beigesteuert. Das ist also ein sehr unterhaltsamer Text auch, hoffe ich jedenfalls. Das ist jetzt am Wochenende die Uraufführung. Und da war jetzt die Vorgabe der Auftraggeber sozusagen, weil der hat gesagt, ein Thema mit Märchen, ein Konzert mit Märchen, und gesagt, er hätte gerne was mit Hexen irgendwie.
Ah, ich habe gelesen, 4 Hexenlieder.
Genau, hier. Richtig, genau, für Sopran und für Blasorchester. Und dann habe ich mir halt tatsächlich relativ viel Mühe gegeben bei der Recherche und habe erstmal so 2 Doktorarbeiten gelesen über Märchen, die Figur der Hexe in den Grimmschen Märchen, geht hauptsächlich um die Grimmschen Märchen, und habe dann 2 Doktorarbeiten gelesen, wie die reflektiert werden, und habe dann einfach angefangen, sozusagen aus dieser literarischen Vorlage im weitesten Sinne, mir Ideen dazu zu machen, wie könnte ich das jetzt umsetzen. Also viel aus der Literatur einfach entlehnt.
Das heißt, du liest auch viel?
Wenn sich die Zeit ergibt, lese ich auch viel, ja.
Was liest du im Moment?
Moment, lese ich von Stephen King, aber das hängt auch schon ewig. Das ist jetzt, ich weiß, das ist ein bisschen Trash. Das ist so, aber trotzdem unterhaltsam, lese ich gerade einen Roman.
Okay. Wenn du dann so ein Stück schreibst, wie lange brauchst du dafür? Also kann man das sagen oder ist das unterschiedlich?
Kommt ein bisschen auf die Größe des Stücks an. Also das kann zwischen einem Vormittag rangieren bis hin zu jetzt die Hexenlieder mehrere Monate. Also jetzt habe ich 3 Monate dran. Natürlich jetzt auch nicht 3 Monate jeden Tag 10 Stunden, mhm, sondern halt immer, wenn Zeit war.
Okay. Brauchst du eine Deadline?
Die, ja, ich habe also mir ein sehr das kommt vielleicht, deswegen ist es vielleicht doch gut, dass ich Beamter geworden bin. Ich habe doch eine sehr starre Art, sozusagen meine Stücke zu schreiben. Also ich mache es immer so, der Ablauf ist immer gleich. Ich entwickle erstmal ein Motiv oder ich habe erstmal eine Idee und entwickle dazu ein Motiv, ein kleines oder ein kleines Thema, je nachdem, was jetzt gerade sein soll. Und dann überlege ich mir aus diesem Motiv heraus, was kann das denn alles leisten, das Thema, das Motiv. Und daraus entwickle ich dann eine Form sozusagen. Aus dieser Idee entwickle ich quasi diese Form. Mhm. Die verändert sich natürlich im Prozess ständig. Also das ist immer so ein Work in Progress sozusagen. Sondern nicht, jetzt habe ich hier die Form und jetzt wird das abgearbeitet. Sondern das ist dann immer im Fluss sozusagen. Im Schreiben ist das im Fluss. Und irgendwann ist das dann, entsteht die Form und dann wird es quasi komponierend nachvollzogen sozusagen. Aber immer in der Veränderung sozusagen offenhaltend. Und ja.
Okay.
Habe ich was vergessen?
Das weiß ich nicht, aber ich
denke, und so, genau, das wegen Deadlines, ja, genau. Ja. Das war ich durcheinander, Entschuldigung, ich schweife manchmal ab.
Nicht schlimm.
Und dann mache ich so, dann rechne ich, weiß ich genau, okay, das Stück soll 10 Minuten dauern und dann rechne ich mir aus, bis dahin ist der Formteil fertig, bis dahin muss der, und dann sitze ich wirklich so lange dran an diesem Tag, bis diese Sache abgearbeitet ist. So lange sitze ich dran. Und diese Zeiten verschieben sich natürlich immer noch mal nach hinten, das ist auch klar. Aber um wenige Tage, also manchmal 3-4 Tage nur. Und dann habe ich, und manchmal oft lasse ich auch eine Punktlandung. Ich weiß, ich bin am 31.3. fertig und dann ist das auch so. Dann bin ich auch am 31.3. fertig und das ist meistens, versuche ich, so 3-4 Wochen vor der eigentlichen Abgabe zu sein, dass ich es dann zur Seite legen kann und fange meistens schon wieder was Neues an, um dann nochmal kurz vor der eigentlichen Abgabe nochmal reinzugehen und nochmal eine Woche das nochmal durchzugehen, weil man hat dann doch diesen Abstandsblick erst nach einiger Zeit.
Mhm. Layoutest du das dann selber?
Ja. Ist auch viel Arbeit.
Das ist dann die nervige Arbeit, oder?
Das ist die nervige Arbeit und das ist die Arbeit vor allem, da merkt man, wenn man es ausgedruckt hat, erst, ach, jetzt ist hier doch das Pforte nicht richtig, jetzt ist das doch verschoben und verrutscht. Und das ist dann die nervige Arbeit, ja.
Okay. Ich glaube, wir hatten uns beim letzten Treffen auch schon mal drüber. Wenn ich jetzt so zurückdenke an die Kompositionsklasse, wie ich wahrgenommen habe und jetzt so, ich kriege auch nicht alle mit, das weiß ich, aber du gehörst zu den ganz wenigen, die irgendwie als Komponist auch super präsent sind. Woran liegt das? Schreiben andere weniger? Ist es das Problem, dass dann viele hinterher gemerkt haben, okay, das langt ja gar nicht zum Leben, machen jetzt irgendwas anderes? Oder schreibst du einfach unfassbar viel und bist dadurch präsenter oder bist du einfach nur ein Marketingkönig?
Ich glaube, also ich habe es früher immer geschafft, als ich noch nicht in der Schule Vollzeit beschäftigt war, habe ich immer so 60 Minuten Musik im Jahr geschrieben. So, das war so ungefähr mein Pegel. Also es waren mal 55, es waren nochmal 70 Minuten. Also mit Arrangements, nicht nur komponiert, sondern auch arrangiert. Es waren immer so 70 Minuten Musik. Und jetzt ist das ein bisschen logischerweise ein bisschen weniger geworden, weil ich ja vormittags in der Schule bin und auch manchmal nachmittags. Man muss ja auch manchmal noch nachmittags nachbereiten.
Manchmal.
Der Lehrer hat morgens recht und mittags frei. Und 6 Wochen Ferien.
Dann kannst du ja dann schreiben.
Genau, in der Zeit schreibe ich dann. Nein, also da ist einfach die Zeit ein bisschen weniger geworden zum Komponieren. Und dann mache ich es nämlich so, dass ich dann jetzt so auf 30 Minuten etwa noch im Jahr kommen. Also die Hälfte schaffe ich schon noch.
Aber nur für die Zuhörer, dass man mal so weiß, 30 Minuten Musik, wie viel Arbeit steckt da drin?
Also ich würde mal, das kann ich jetzt auch so pauschal nicht sagen. Also ich versuche erstmal jeden Tag zu schreiben. Ich versuche es. Ob mir das gelingt, ist eine andere Frage. Einfach so im Training zu bleiben, so wie so ein Athlet. Und dann sitzt man manchmal 10 Stunden dran, manchmal 12 Stunden, manchmal auch nur eine halbe Stunde und manchmal nur eine Stunde. Und ich würde sagen, so in der Woche komponiere ich, wenn es jetzt keine heiße Phase ist, gerade wo ich viel mache, würde ich sagen, so 12, 13, 14, 15 Stunden schaffe ich in der Woche schon noch mal zu komponieren. Das probiere ich zumindest noch zu schaffen. Und dann kann man das jetzt entsprechend hochrechnen.
Aber wie kommt es, dass du so viel gefragt bist?
Das weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil ich einfach nichts ablehne.
Also
wahrscheinlich. Also wenn mich jemand fragt und ich das irgendwie unterkriegen kann, mache ich es auch gerne. Also wenn mich das irgendwie ein bisschen reizt. Okay. Wenn es mich gar nicht reizt, würde ich es ablehnen, aber meist denke ich, ach nee, komm, kannst du eigentlich mitnehmen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Dann mache ich es dann doch.
Okay. Wie vereinbarst du das mit Schule?
Das ist bei mir eigentlich ziemlich strikt getrennt. Also ich habe auch zwei Schreibtische daheim. Ich habe einen Schulschreibtisch, wo nur Schulkram liegt, und einen Schreibtisch sozusagen.
Okay.
Und ich gehe dann vormittags in die Schule. Und mittags, wenn ich daheim bin, mache ich meinen Schulkram immer erst fertig, dass ich das abgehackt habe für mich im Kopf, also frei sein kann. Dann habe ich meistens kurz eine Kaffeepause und dann setze ich mich ans Klavier und arbeite da weiter.
Okay.
Ja, also es ist einfach, ist eigentlich ganz einfach.
Welche Rolle spielt Blasmusik in der Schule oder auch im Unterricht? Findet das statt?
Meinst du volkstümliche Blasmusik oder generell?
Generell.
Generell behandle ich das immer als Thema. Ist natürlich ein Thema, was mir sehr nahe liegt. Und gerade in den ländlichen Gegenden ist es ja auch ein Thema, was, also ich bin auf einem Dorfgymnasium, muss ich dazu sagen, ist es ja ein Thema, was die Schüler auch umgibt jeden Tag. Also nicht jeden Tag, aber zumindest am Wochenende. Mhm. Gerade die älteren Schüler, wenn die fortgehen ins Bierzelt, dann spielt ja schon irgendwie sonntags oder auch manchmal samstagsabends irgendwie Kapelle.
Ja.
Und insofern thematisiere ich das schon im Unterricht und versuche auch die verschiedenen Facetten neben der volkstümlichen Blasmusik schon auch darzustellen.
Mhm. Was bietet sich da an symphonischer Blasmusik zum Beispiel für die Schule?
Also ich vermeide immer eigene Werke, aus, weil ich das albern, ja, weil ich finde ich ein bisschen albern.
Ja.
Finde ich, muss nicht sein. Ich habe ganz unterschiedliche Sachen, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also Volksmusik habe ich auch schon mit denen gemacht und haben also auch wirklich Fuchskram-Polka zum Beispiel gehört und haben das verglichen oder den Böhmischen Traum. Hatten wir jetzt erst die Woche, haben wir den Böhmischen Traum gehört, letzte Woche. Und sonst an symphonischer Blasmusik bin ich da auch schon querbeet gegangen. Da habe ich dann schon Rolf Rudin mal gemacht. Ich habe mal gemacht Jakob de Haan. Also da war ich auch immer ganz variabel. Bietet sich tatsächlich auch diese filmmusikalischen Sachen sehr gut an, weil die Schüler dann doch einen direkten Zugang dazu kriegen.
Was behandelst du dann an der Musik zum Beispiel?
Wir behandeln zum Beispiel welche Instrumente, also viele auch Instrumentationen. Also nicht jetzt im Detail, wie das instrumentiert ist, sondern welche Instrumente spielen mit. Wie klingt das denn vielleicht anders als im Sinfonieorchester? Gibt ja manche Stücke, die gibt es zum Glück in beiden Fassungen. Da gibt es ja Blasorchesterfassung und Sinfonieorchesterfassung. Da sind wir wie beim Stichwort Transkription. Ja. Da kann man hören, so die Unterschiede vielleicht, also nicht vielleicht, sondern sicherlich rausarbeiten. Da kriegt man eigentlich auch Antworten von den Schülern, die meiner Erfahrung nach ganz gut sind.
Was sind deine zukünftigen Pläne?
Na, gerade sitze ich erstmal noch an so einem Mini-Ballett, was ich gern schreiben möchte. Das habe ich jetzt angefangen, die Arbeit. Das bin ich gerade so in der Skizzenphase. Ansonsten ist mein jahrelanges Großprojekt ist noch so ein abendfüllendes Musical. Das ist aber ein jahrelanges, das ist schon nur 2 Jahre, bin ich da schon dran, aber das schreibe ich immer mal so, wenn kein Auftrag da ist und nichts da ist, dann arbeite ich da dran. Es ist noch nicht sehr weit gediegen, aber kommt vielleicht noch. Also es ist aber so tatsächlich angelegt so als, ja, so in diesem, eine Reminiszenz sozusagen an diese große Zeit des Broadways, 20er, 30er, 40er, 50er so. Also weniger so ein Popmusical, wie man es heute häufig hört.
Die ich auch meistens nicht gut finde.
Ja, kann man aber wirklich interessant, das finde ich zum Beispiel ein interessantes Thema, wenn man so in diese Plagiatsrichtung geht. Und ich glaube, hier ist das große Problem Melodie. Weil die Harmonik und so, die ist oft gar nicht so schlecht. Oder diese Klangkulisse, die erzeugt wird, sozusagen auch in der Instrumentation. Also oft sind die Instrumentationen auch ganz gelungen eigentlich. Das Problem ist die Melodie. Und dann kommen nämlich die Leute raus. Ich erlebe das ja öfter in Fulda. Und dann sagen die mir, ah, das war aber wieder ein ganz tolles Musical und das ist genial, musst du reingehen, musst du hören. Und dann sage ich, ja, kannst du mir mal ein Lied da draus vorsingen? Also musst du es jetzt nicht perfekt singen können, aber so mal die Melodie ansummen zumindest. Das, wenn das so toll ist, Musical, gehe ich von aus, dass da tolle Melodien dabei sind. Und dann sagt die, ja, nee, kann ich jetzt auch nicht, aber das ist halt schon problematisch, finde ich. Also da muss schon irgendwie auch eine gute Melodie dabei sein. Und ich glaube, das macht man, um so Plagiate zu umgehen. Weil die Harmonik, die man verwendet, die Akkordfolgen sind ja doch oft, sagen wir mal, schon häufiger benutzt worden. Und dann will man viele anderen schreibt manchmal sehr krude Melodien, also wenn man nur auf die melodische Ebene guckt, um wahrscheinlich irgendwelche Plagiatsgeschichten zu umgehen. Okay. Aber es ist eine Theorie, keine Ahnung.
Okay. Was ist dein Lieblingsmusical?
Mein Lieblingsmusical, das kennt keiner hier in Deutschland, The Producers von Mel Brooks. Aber Mel Brooks kennt man als Regisseur.
Das kenne ich und ich habe den Titel schon mal gehört. Ich kenne keine Musik, aber ich habe schon mal gehört, dass es das
Musical gibt. Ja, es ist hier in Deutschland nicht sehr bekannt.
Okay. Er hat Mel Brooks auch die Musik geschrieben?
Ja, genau. Das weiß keiner, aber der hat auch eigentlich schöne Kompositionen. Und auch gute Texte. Also er hat auch die Texte selber gemacht.
Wo finde ich das? Auf YouTube?
Das gibt's bestimmt auf YouTube. Bestimmt im Streamingdienst. Mhm. Kann man sich anhören. Ist von der Geschichte ein bisschen problematisch. Ist halt eine sehr schwarze Komödie, wie man halt was von Mel Brooks erwartet.
Ja, okay. Wie kamst du auf das?
Das war auch die Firma Herr Leonard. Also nicht, dass ich jetzt von Herr Leonard gesponsert werde oder so, ja. Aber ich muss es jetzt erwähnen. Und die hatten einen Metal.
Es gibt auch andere.
Es gibt auch viele tolle Verlage. Es gibt zum Beispiel Rundel oder Hebu oder die Haske gibt es nicht mehr, ist jetzt auch Herr Leonard.
Du, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, deswegen.
Achso, ich würde das sagen. Ja, also es gibt viele fantastische Verlage. Es gibt
viele, ja. Nee, sehr aber viele. Also Herr Leonard, und da hast du das gesehen.
Und dann, ne, da gab es ein Medley von Opening Night on Broadway, heißt das. Kann ich mich dran erinnern. Und da war auch Avenue Q und so, verschiedene Sachen waren drin. Und unter anderem war ein Stück aus Producers drin. Und das fand ich so toll. Die Melodie fand ich so schön. Da habe ich dann gedacht, da guckst du mal nach, was das ist. Und das habe ich auch mit 14 oder so kennengelernt. Das kenne ich auch schon Ewigkeiten. Und habe dann die Songs so einzeln angehört, habe mir dann immer noch die Direktion, gibt es keine Partitur, soweit ich das weiß, und den Klavierauszug besorgt und bin nach wie vor von den Songs schwer begeistert. Ich höre es immer wieder gern, obwohl ich es jetzt bestimmt schon 800 Mal gehört habe.
Mhm. Okay. Ja, dann bin ich gespannt, wenn dein Musical fertig ist.
Wenn.
Gibst du Bescheid, ich spiele mit.
Ja, gerne.
Mache ich sehr gerne. Janik, wir kommen am Schluss immer zur Schnellfragerunde.
Ja.
Da sind wir jetzt.
Gut.
Komponieren oder Schule?
Ich möchte beides nicht missen, weil mir die Einsamkeit des Komponisten nicht gefallen würde und nur das Gewusel in der Schule würde mir wahrscheinlich auch nicht taugen.
Okay. Komponieren oder dirigieren?
Komponieren.
Was hast du dich bisher noch nicht getraut, würdest aber gerne noch machen?
Fallschirmsprung.
Oh. Ja. Okay. Cool. Was willst du mal gewesen sein?
Ich denke mal, dass ein Mensch, an den sich die Leute gerne erinnern.
Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Latein üben, muss ich wieder auffrischen, falls ich doch noch unterrichten muss im nächsten Schuljahr.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Gelesen auf jeden Fall Fuchs 8. Ist ein Buch.
Was ist Fuchs 8? Fuchs, habe ich nie gehört.
Fuchs 8, das ist ein ganz tolles, kleines, ganz kleines Buch. Lohnt sich, weil es sehr dünn ist und viele Bilder hat. Also perfekt für eine Nachmittagslektüre. Und geht um einen Fuchs, der quasi die Menschensprache gelernt hat und den Menschen einen Brief schreibt. Und es ist auch ein bisschen traurige Geschichte. Ich kann schon mal das Ende verraten. Der letzte Satz ist nämlich ganz toll. Und zwar ist es eine ganz einfache Weisheit. Und der Satz heißt, wenn ihr mal ein Happy End wollt, seid einfach mal ein bisschen netter.
Okay. Hast du das schon vertont?
Nein. Aber es ist lustig, weil der Fuchs auch, weil das Buch auch lauter Rechtschreibfehler hat und es ist wirklich so diesem Fuchs nachempfunden, wie der halt die Menschensprache auditiv gelernt hat und ganz viele Rechtschreibfehler drin. Das ist sehr witzig.
Okay. Gibt es auch einen Film?
Nee, ich glaube nicht, dass das verfilmt wurde.
Nee, aber gibt es einen Film, den wir mal geschaut haben?
Achso, klar. The Producers. Gibt es auch als Verfilmung. Sollte man gesehen haben.
Okay. Welche Aufnahme sollte man sich mal unbedingt anhören?
Ich würde sagen, die West Side Story von Bernstein, wie er es selbst eindirigiert.
Dieses symphonische. Also,
nee, gibt es auch das Musical. Das Musical gibt es von ihm eindirigiert. Gibt es auch eine Doku auf YouTube?
Ja. Ich meine die konzertante Version, wollte ich sagen.
Genau.
Konzertante
Version. Genau, richtig.
Genau. Ich habe sogar die Doku auch.
Ja, die habe ich auch.
Und finde es sehr lustig, wie. Wer ist das von den dreien? Ich kann es mir nie merken, von den drei Tenören. Domingo?
Ist es Rossi Carreras? Ich weiß nicht so genau.
Einer von den beiden?
Von den drei. Ich finde immer toll, dass Bernstein eigentlich immer diesen roten Pulli anhat jeden Tag.
Ja, das stimmt auch. Aber ich finde lustig, dass einer der drei Tenöre das irgendwie nicht so ganz gebacken kriegt. Irgendwie
da, wo er dann schreit,
im Timing.
Ja.
Also lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Okay, Janik, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Blasmusikszene?
Also meine Wünsche an die Blasmusikszene fange ich so an, viel mehr Helm aufs Programm zu nehmen. Ja, kann man nie genug haben, weil man fährt nur sicher mit Helm. Das ist allgemeine Weisheit. Und für.
Das ist dein Slogan, ja.
Man fährt nur sicher mit Helm, ja, natürlich.
Okay, gut.
Und privat hoffe ich eigentlich, dass ich jetzt mal meinen Umbau fertig kriege und dass ich mal endlich in meine Wohnung einziehen kann.
Okay, dann drücke ich dir die Daumen, dass das jetzt schnell funktioniert. Janik, vielen Dank, dass du vor allen Dingen den weiten Weg auch nach Mainz gemacht hast.
Sehr gerne.
Das war die Folge mit Janik Helm. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Das Gespräch mit Janik hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, denn Janik ist tatsächlich einfach auf dem Boden geblieben, ordnet Dinge ähnlich auch kritisch ein. Und ich finde es toll, dass auch ein Komponist mal auf die ganze Sache deutlich kritischer blickt als viele da draußen. Mich würde interessieren, wie seht ihr das? Nehmt ihr auch wahr, dass es manchmal Stücke gibt, die bedeutungsvoller verkauft werden, als es sein müsste? Wie findet ihr das, dass die Blasmusik, gerade die sinfonische Blasmusik, oft nach Filmmusik und dadurch sehr ähnlich klingt? Findet ihr das gut? Oder sollte es vielleicht doch auch mal eine Weiterentwicklung geben? Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich möchte mich bei meinen Supportern Buffet Crampor und bei dem Lungentrainer.de bedanken, für den Schnitt bei Leander Machern, für die Musik bei Dirk Mattes, und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.